Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Christoph Thege begrüßen. Christoph ist Boxcoach, Boxtherapeut, Motivationsredner und Autor. Ursprünglich ausgebildeter Maschinenbauingenieur nutzt er seine Erfahrung als Boxer, um Menschen durch Boxtraining und Coaching zu motivieren. Er kombiniert Boxprinzipien mit Selbstmanagementmethoden zur Förderung von Selbstvertrauen, Mut und Resilienz. Das Motto ist Boxen statt Mimimi. Thege hat dazu über 250 Fachartikel geschrieben und bietet Events an, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen ansprechen.
Und schon wieder eine Podcast-Episode im Ja klar Podcast. Und ich grüße wie immer aus meinem, ja, mittlerweile glaube ich wirklich berühmten Tonstudio hier in Mannheim-Seckenheim. Ich kann mich vor Fans kaum retten vor der Haustür. Nein, ist natürlich Spaß. Aber das Setup hier ist weiterhin perfekt für das, was ich vorhabe. Und ich habe heute einen sehr spannenden Gast da, nämlich den Christoph Thege. Christoph, ich grüße dich. Wo erwische ich dich denn?
Ja, hallo Stefan. Ja, du erwischt mich hier in meinem umgebauten Home Gym. Umgebaut als Online-Training, Online-Podcast-Studio. Also hier mache ich die ganzen, ja, hier sitze ich dann, wenn ich mich online mit Menschen unterhalte.
Jetzt hast du gesagt, umgebautes Gym. Ja. Das heißt, dort bist du auch am Boxen.
Genau, also das ist mein Home Gym. Hier habe ich ein paar Einzelkunden oder ein paar Kunden, die dann halt Einzeltraining buchen. Schwerpunkt sind aber ganz klar Gruppen, das heißt Gruppen von Teams oder eben ja Gruppen von Unternehmen oder Gruppen aus.
Wenn du sagst Gruppen und wir sind beim Boxen, dann denkt sich jetzt jeder, Moment mal, aber wie passt das denn zusammen? Boxen ist doch ganz klar One-on-One. Das hat doch nichts mit Gruppen zu tun.
Nee. Ja, interessanterweise habe ich genau so auch gedacht, bevor ich tiefer ins Boxen eingestiegen bin und dann auch Wettkampferfahrung sammeln durfte. Und spätestens dann wirst du feststellen, ja, im Ring bist du alleine als Boxer, aber du kannst weder im Ring noch außerhalb alleine gewinnen. Das heißt, du brauchst Unterstützer, du brauchst Trainer, also beim Boxen Trainer, Trainingspartner, Sparringspartner, und im normalen Umfeld brauchst du eben Mentoren, du brauchst auch Trainingspartner, du brauchst Unterstützer, die dich eben auf deinem Weg unterstützen.
Ein bisschen vergleichbar auch mit dem Tennis, oder?
Ja. Also ich habe mit Tennis, ich habe in der Jugend, klar, wir hatten Tennisschläger, wir haben so Ball über das Netz gespielt, aber nie wirklich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Tennis spielen kann.
Ich sage das deswegen, weil ich früher selber Tennis gespielt habe, nachdem es mit der Handballkarriere in meiner Heimatstadt Kloppenburg nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Sonst könnte ich wahrscheinlich jetzt auch wie die Handballjungs bei Olympia dabei sein. Nein, das Talent hatte ich tatsächlich nie auf der Platte. Im Tennis war es auch ganz okay, aber du hast mich dahingehend jetzt gerade ein bisschen inspiriert, das miteinander zu vergleichen, wohl wissend, dass das unterschiedliche Sportarten sind. Aber auch da stehst du auf dem Tennisplatz, auf der roten Asche, stehst du auch alleine, aber du gewinnst am Ende des Tages nicht alleine nur für dich, weil du in aller Regel, wenn du in Wettkämpfen unterwegs bist, man spricht im Tennis nicht von einem Wettkampf, obwohl es das am Ende des Tages natürlich auch ist, sondern du sprichst ja da von deinem Match. Und du hast ein Team um dich rum. Du hast einen Trainer, du hast, wenn du ein bisschen höher spielst, hast du auch Physios, du hast eine medizinische Abteilung, also alles das, was wir aus dem Mannschaftssport auch können. Aber es ist natürlich was anderes, und da kommen wir auf das eigentliche Thema, nämlich Resilienz beim Sport. Du stehst dort alleine im Ring, du stehst dort alleine auf dem Tennisplatz. Was macht das mit einem aus deiner Erfahrung?
Naja, ganz klar, in der Vorbereitung, sowohl jetzt beim Tennis als auch beim Boxen, spielt auch die mentale Vorbereitung eine Riesenrolle. Das heißt, es ist halt wichtig und erforderlich zu wissen, okay, ich stehe da alleine und alles, was gut läuft, ist meine Verantwortung, und was halt nicht so gut läuft, ist auch meine Verantwortung. Das heißt, wenn wir mal ganz plastisch beim Boxen sind, du weißt, wenn du in den Ring steigst, es wird Rückschläge geben. Also definitiv. Es wäre naiv zu glauben, dass es die nicht gibt. Doch, die gibt es. Die Frage ist halt nur, wann sie dich treffen, wo sie dich treffen und wie hart sie dich treffen. Und da geht es halt eben darum, sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Also vom Kopf her, okay, die Rückschläge passieren. Wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf? Gehe ich, weil wir reden dann von einer Stresssituation und bei einer Stresssituation, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, es gibt von der Biologie drei Verhaltensweisen, entweder Kampf, Flucht oder Einfrieren. Alle drei Verhaltensweisen haben natürlich beim Boxen auch ihre Berechtigung. Ist halt nur so, du kannst halt nicht einfach aus dem Ring weglaufen. Das funktioniert nicht. Einfach nur stehen zu bleiben und darauf hoffen, dass der andere aufhört, ist auch sehr unwahrscheinlich. Also ist es halt erforderlich, dass du halt dich dieser Herausforderung stellst und dann halt eben kämpfst. Und das Gleiche wird beim Tennis auch sein. Wenn du beim Tennis stehst und du kriegst auf einmal die Bälle um die Ohren geschossen, ja, du kannst dann auch weinend vom Platz gehen oder stehen bleiben. Oder du sagst dir, verdammte Hacke, abhaken und weiter geht's.
Das triggert gerade ganz, ganz schlimme Tennismomente in meiner Karriere, wo man wirklich weinend vom Platz rennen wollte, weil der Gegenüber einfach um Längen stärker war. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, irgendwo im Norden. Da habe ich so auf die Fresse bekommen, auf Deutsch gesagt. Ich glaube, am Ende war es ein 6-1, 6-1, weil der Gegner Mitleid mit mir hatte, habe ich zwei Spiele gewonnen. Aber auch da, ne, also wo sollte ich denn hin? Das hat sogar in der Halle stattgefunden. Ich konnte nirgendwo hinrennen. Und bei den Aufschlägen meines Gegners war ich wirklich wie eingefroren. Das war irgendwie eine Kombination. Ich habe alles probiert. Ich bin da auf dem Platz stehen geblieben. Ich habe versucht zu kämpfen, um diese zwei Spiele zu holen, um nicht die Brille zu kassieren, wie man im Tennis dann sagt, nämlich 2-0. Und da habe ich auch gekämpft, also wirklich gekämpft, dass ich da nicht komplett untergehe, weil dann natürlich der Spott von seinen Teamkollegen, der wäre einem ja sicher gewesen. So, weil ich gekämpft habe, war es kein Spott, sondern tatsächlich Anerkennung, weil ich dann erfahren habe, ja, gegen den haben wir nur ein Spiel bekommen und du zwei. Ne? Also auf einmal dann war es dann nochmal wieder positiv, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Lass uns nochmal auf dieses Resilienzthema kommen. Mhm. Magst du für uns nochmal das Resilienzthema ein Stück weit definieren, so wie du das aus deiner auch Expertise im Boxen auch definieren würdest? Mhm.
Also unter Resilienz versteht man ja so die seelische oder mentale Widerstandsfähigkeit. Also wie gehe ich mit Krisen um, wie gehe ich mit unangenehmen Situationen um und wie gehe ich halt mit Rückschlägen um. Jetzt musst du dazu wissen, beim Boxen hast du einen Gegner aus Fleisch und Blut, der dich eben mit geraden Haken dir das Leben schwer macht. Teil der Sportart, beide wissen Bescheid. Okay, alles super. Im normalen Alltag hast du ja keinen echten Gegner, so, der dich irgendwie mit irgendwelchen Schlägen ärgert, sondern du hast halt das ganz normale Leben. So, und da hast du größere und kleinere Krisen, größere und kleinere Rückschläge. Und die Frage ist, ja, wie gehst du damit um? Und ich meine jetzt nicht von diesen, ja, von den sehr, sehr großen, lebenseinschneidenden Krisen wie Tod, Scheidung, Arbeitsplatzverlust, sondern von den alltäglichen, die wir im ganz normalen Alltag haben. Du rufst jemanden an, du möchtest ihm vielleicht was verkaufen, also im Vertrieb, also bei den Vertrieblern. Der andere sagt, nee, wollen wir nicht, haben wir schon, brauchen wir nicht. Wie gehst du damit um, mit dieser Ablehnung? Oder dich flaunt ein Kollege an auf dem Flur. Was hast du da schon wieder gemacht, ne? So, flaumt dich irgendwie an. Wie gehst du mit diesen alltäglichen Krisen, wie gehst du mit diesen alltäglichen Rückschlägen um? Und da bietet eben das Boxen eine gute Möglichkeit, das mal selber zu erleben, welche Möglichkeiten wir beim Boxen haben. Und dann kommt halt immer der Transfer, naja, was bedeutet das jetzt für mich in den Alltag? Wie kann ich das aus dem Boxen in den Alltag transferieren? Beim normalen Alltag laufe ich ja nicht mit Boxhandschuhen rum, sondern da geht's dann um das Mentale, um die Strategie, um die Haltung, die dahinter steckt.
Das sind ja klassische Nehmerqualitäten, oder?
Das ist eine hervorragende Überleitung. Genau, beim Boxen spricht man von Nehmerqualitäten und den Begriff haben vielleicht auch schon deine Zuhörenden mal gehört. Genau, darum geht's. Ne? Es geht halt darum, Nehmerqualitäten, geht darum, einzustecken und halt trotzdem weiterzumachen. Also nicht gleich aufgeben, sondern dranbleiben und sich durchboxen.
Ja, was könnte da besser passen als das Zitat von Rocky Balboa, ne? Das spielen wir nämlich jetzt gleich ein, weil ich das nicht auswendig kann. Und da gibt es eine wunderbare Szene. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, in welchem von Rocky Balboa, aber das trifft es wirklich die Faust aufs Auge. Und als wir uns das erste Mal ausgetauscht haben, das war in Berlin auf dem Vertriebsmanagement-Kongress, da haben wir uns kennengelernt. Da hatten wir sogar die spontane Idee, das direkt zu machen. Dann hat das leider nicht ganz zeitlich und technisch geklappt, was nicht schlimm war. Wir sind dann auch beide dran geblieben und haben gesagt, komm, das Thema nehmen wir nochmal in meinen Podcast auf. Und sind halt jetzt heute auch hier. Welche Tipps hast du für mich, für meine ZuhörerInnen, die jetzt sagen, okay, das klingt jetzt echt spannend, aber ich habe trotzdem keinen Bock, in Boxing zu steigen. Was sind so klassische Resilienz-Tipps für den, du hast es schon gesagt, für den ganz normalen Lebensalltag und zwar nicht wirklich richtig krass emotionale Situation, weil da verhalten wir uns sowieso nochmal ganz anders. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, das auch zu unterscheiden. Also kann diese Tipps jeder für sich direkt anwenden? Ist das etwas, wenn mich jetzt quasi der Kollege auf dem Bürogang wirklich anmotzt, kann ich das direkt irgendwie lernen, die Tipps, die du da für uns hast?
Ja, kannst du. Und ein ganz wichtiger Tipp ist eben, bewege dich selbst. Und dieses sich selber bewegen, das kannst du sowohl rein von der Bewegung her nehmen, weil Resilienz, das macht ja was mit einem. Wir produzieren Stress und durch die Bewegung kannst du halt Stress abbauen. Das heißt, erstmal sich selber bewegen. Kann im Büro ein Spaziergang sein. Raus aus der Situation, die mich halt richtig emotional ärgert oder so. Raus. Und dann eben auch im übertragenen Sinne, bewege dich selbst. Und da sind wir eben bei der Eigeninitiative. Das heißt, wenn du in eine Situation kommst und du weißt, da könnte es irgendwie schwierig werden. Oder du hast ein Thema mit einem Kollegen und ihr könnt euch nicht angucken, weil der triggert dich, der geht dir auf den Keks. Versuch das Thema so früh wie möglich anzusprechen, selber die Initiative zu nehmen, selber den ersten Schritt zu machen, weil wenn du dich nicht bewegst, die ganze Situation wird noch schlimmer. Oder positiv betrachtet, wenn du den ersten Schritt machen kannst, dass das Gespräch suchen kannst, dann ist es viel leichter, den Konflikt zu lösen oder das Problem zu lösen, ohne dass es sich halt aufbauscht und dann am Ende richtig knallt. Das heißt, ein wichtiger Punkt, sich selbst bewegen. Ganz, ganz wichtig.
Dich selbst bewegen, okay, das ist das eine. Wenn die Situation jetzt aber schon wirklich ein Stück weiter gediegen ist, ne? Also wir haben das quasi nicht von Beginn an irgendwie gelöst, weil wir nicht in Bewegung waren, weil wir andere Themen hatten, ne? Wie das halt im Arbeitsalltag ja meistens auch so ist, 27.000 Bälle in der Luft und sowas, ne? Mhm. Und dann ist da wieder dieser eine Kollege oder wieder diese eine Kollegin und man geht sich wieder aus dem Weg. Wenn ich da quasi schon ein bisschen festgefahren bin und ich auch schon merke, dass das für mich nicht wirklich tragbar ist, wie komme ich da wieder raus? Also wie kann ich mich da selber rausbewegen?
Dann geht's halt darum, Verantwortung zu übernehmen. Also sich dann auch mal selber zu Hause in einer ruhigen Minute mal hinsetzen, vielleicht auch mit einem Stift und mit einem Blatt Papier und mal aufschreiben, was nervt mich denn an dieser Situation? Oder was an der Verhaltensweise der Person nervt mich? Oder dass man das mal aufschreibt für sich, dass man das vielleicht für sich klärt. Und wenn du das für dich geklärt hast, dann kannst du ja überlegen, naja, was kann ich denn im Alltag tun? Kann ich denn vielleicht der Person aus dem Weg gehen? Oder wenn die Person einem immer irgendwie blöde Kommentare an den Kopf wirft, wie kann ich mit diesen Kommentaren umgehen? Gibt es da vielleicht irgendwie eine schlagfertige Antwort, wobei man da auch immer vorsichtig sein muss? Oder kann ich vielleicht mit meinem Vorgesetzten reden über die Person? Oder habe ich vielleicht Arbeitskollegen, Unterstützer, die mir helfen können, um mit der Situation klarzukommen? Also da geht's darum, Verantwortung zu übernehmen, sich mal rauszuziehen, zu gucken, okay, was stört mich, was nervt mich an der Verhaltensweise? Und dann gucken, wie kann ich damit am besten umgehen?
Und das hilft enorm, da Verantwortung für sich zu übernehmen, weil das stärkt einen dann wieder selber, wenn man die Situation dann wirklich für sich auch gelöst hat, egal was dann für ein Ergebnis bei rauskommt. Und dann macht das auch wieder, das macht dann nur Sinn für alle Beteiligten. Ne? Also man muss ja nicht immer irgendwie im Guten dann auseinandergehen. Man kann ja auch wirklich irgendwie einen Stress haben, der begründet ist. Und dann ist das Ergebnis, dass man da keinen gemeinsamen Weg findet. Ne? Und ich glaube, dann kann das auch helfen. Aber ich glaube, das, was wichtig zu erwähnen ist, ist wirklich, dass man da die Verantwortung kann man nur für sich selber übernehmen und nicht für andere. Und man kann es auch schon gar nicht delegieren. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine ganz gute Brücke zum Boxen. Also wenn du nicht gerade irgendwie ins Wrestling rübergehst und in einem Tag-Team bist, kannst du halt nicht auch mal eben in einem Boxring an jemand anders übergeben. Da bist du ja quasi dann auch alleine.
Da bist du alleine, genau. So, und da beim Boxen hast du halt immer ja eine Ringpause. So, und diese Ringpause, immer beim Wettkampf, ne, du hast halt 2 oder 3 Minuten der Wettkampf und dann hast du eine Ringpause. Und die Ringpause, die hat halt 2 Gründe. Grund Nummer 1, es geht halt darum, Kraft zu tanken. Auch das ist wichtig bei Resilienz. Also regelmäßig mal eine kleine Pause machen. Urlaub machen, Kraft tanken. Und Grund Nummer 2, es geht halt auch darum, sein Verhalten zu reflektieren. Also zu gucken, wenn du beim Boxen bist, wenn du immer den gleichen Rückschlag abbekommst, vielleicht macht es ja Sinn, sein Verhalten ein bisschen anzupassen. Oder ne, wenn das okay ist, ich greife mal dein Beispiel auf, wenn du immer den Aufschlag, also oder wenn du irgendeinen Punkt, wenn der irgendeinen Ball wechselt, wenn der dich immer ausspielt, immer, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal zu überlegen, ja, was kann ich denn tun, damit er eben nicht immer kurz, lang oder mich von links nach rechts scheucht. 1:1 genau das Gleiche.
Ja, und da kann man auch tatsächlich sehr unkonventionell sein. Und das war ich früher dann auch. Das bin ich, glaube ich, auch heute noch. Das ist so ein bisschen eine Persönlichkeitseigenschaft von mir. Aber dann habe ich tatsächlich auch auf stur geschaltet auf Platz, ne? Und dann wirklich überlegt, nee, der hat mir jetzt die Vorhand zum 3. Mal, aber so dermaßen kross an der Seite vorbeigezimmert, jetzt mache ich mal was anderes, ne? Oder wenn die Aufschläge nicht so funktionieren, dann wirklich, ich meine, im Tennis gibt's ja auch eine Pause, wahrscheinlich bin ich nie mit beschäftigt, warum eigentlich, ne? Aber weil im Fußball gibt's ja auch erst nach 45 Minuten eine Pause, beim Handball nach 30 Minuten, aber bei eher Individualsportarten, so auf den ersten Blick, da ist es halt, beim Tennis ist es halt nach jedem 2. Spiel, ne? Hast du auch wieder eine kurze Pause, Kräfte sammeln, sich kurz setzen, vielleicht eine Kleinigkeit essen und da aber auch wirklich zu reflektieren, was ist da gerade schiefgelaufen oder auch nicht. Mhm. Und daran erkennst du auch wirklich die allerbesten Spieler dieses Planeten, die nicht nur eine Idee haben, da bin ich gespannt, wie das im Boxen ist und was dein Blickwinkel ist, aber die richtig Guten sind halt nahezu auf alle Szenarien schon vorbereitet, zumindest mental.
Mhm. Ja, da spielt halt das Vermögen des Sportlers eine große Rolle. Und das halt in Kombination mit dem Trainer. Das heißt, du, also im Training trainierst du ja die Basics, die Grundlagen, die ganze Technik. Und dann geht's ja darum, wettkampfspezifisch zu trainieren. Und dann geht's ja darum, dann triffst du ja auf deinen Gegner. So, und plötzlich ist ja wichtig, dass du dein Wissen, dein Können adaptieren kannst. Und dann ist es halt auch so, wenn du den Gegner hast und dann kann halt der Trainer von außen gucken, weil der hat eine andere Perspektive und gucken, naja, wo sind denn die Schwachstellen vom Gegner und was kann mein Boxer denn tun, was kann er umsetzen, damit er diese Schwachstellen ausnutzen kann. Und wahrscheinlich, naja, beim Tennis habt ihr ja keinen Trainer, ne, der unmittelbar am Platz sitzt, ne?
Ich glaube, ist nicht erlaubt. Also in den Sphären, in denen ich unterwegs war, standen da maximal 3 Leute am Rand und das waren die Teamkollegen.
Ah ja,
okay. So dass die einem natürlich auch mal was rübergeworfen haben, das wurde quasi von allen Seiten immer geduldet, ne? Also es war auf dem Amateurniveau war das auch quasi Hupe, ne? Also man hat das dann schon wahrgenommen und das war hin und wieder auch ganz hilfreich. Aber du hast es mit Vermögen des Sportlers genannt und in dem Amateurbereich ist das Vermögen halt dann auch nicht so hoch, sowas direkt zu adaptieren, ja, weil halt auch viele Grundlagen auch einfach fehlen.
Das ist ja der Unterschied zwischen den Sportlern, die halt mit dem Sport Geld verdienen und die Personen, die einfach ja, den Sport hobbymäßig ausüben und auch leistungsbezogen ausüben, aber davon halt nicht ihr Leben bestreiten müssen.
Ja, ganz genau. Und um da den Satz in Richtung Profi-Tennistum abzuschließen, also stellen wir uns jetzt mal Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen vor, die er 2021 in Tokio übrigens gewonnen hat und dieses Jahr da auch durchaus Mitfavorit ist, wobei das Ganze findet in Paris, also quasi Roland Garros statt und da haben die Spanier wahrscheinlich wieder die Nase vorn. Mhm. Und Carlos Alcaraz, der ist auch mit allen Wassern gewaschen, obwohl er erst 21 ist, ne? Das heißt, auch da Erfahrung ist nicht alles, ne? Das kann helfen, muss aber nicht. Mhm. Und die Trainer sitzen dann in diesem großen Stadion, die sitzen da mit in der Box. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die auch gewisse Blicke austauschen, wo die genau voneinander wissen, was jetzt passiert. Also die werden irgendeine geheime Sprache miteinander haben, aber soweit ich das weiß, aber ich bin aus dem Sport auch schon Ewigkeiten raus, das aktive Coaching und das aktive, hey, mach mal so und so, das ist nicht erlaubt.
Nee. Ja gut, aber wenn du sehr intensiv mit deinem Trainer zusammenarbeitest und der macht so, dann weißt du, alles klar, dann holen wir mal Trick XYZ aus der Trickkiste, ne?
Ja, und um bei dem Beispiel von Zverev zu bleiben, das ist sein Dad. Die beiden kennen sich, seitdem er geboren ist, ne? Die haben eine ganz andere Verbindung nochmal zueinander. Da kommen ein paar andere Trainer mit ins Spiel. Meistens haben die ja einen ganzen Staff und Trainerstab und so, ne? Und wenn sich dann wahrscheinlich einer von rechts nach links durchs Haar wischt, weiß Sascha, okay, ich guck mal jetzt. Also das wird's auch geben, aber auch das ist wiederum, glaube ich, geduldet, weil das im Grunde alle so machen. Ne? Das ist halt wieder eine Spielregel, die selbst definiert worden ist. Aber das ist ja auch das Schöne im Sport und das ist es ja auch im Boxen. Das funktioniert ja auch nach ganz klaren Spielregeln. Was wir, um den Transfer vielleicht nochmal ins Business-Final hinzubekommen, da haben wir ja nicht immer glasklare Spielregeln. Deswegen ist es, glaube ich, auch spannend, bin gespannt auf deine Perspektive, dass man diese Elemente aus dem Sport tatsächlich auch ins Business mit rübernehmen kann, ne?
Ja, das stimmt. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Und ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir nicht nur einen oder zwei Wettkämpfe im Jahr haben, sondern 220, wenn du so willst. Also wir haben 220 Arbeitstage und das sind halt unsere Wettkämpfe, in denen es eben darauf ankommt, ja, unsere Leistung zu erbringen. Und es gibt mal Tage, an denen wir Termine haben, wo es besonders wichtig ist, Leistung zu erbringen. Und es gibt dann so Tage, die sind dann eher so routiniert. Und das ist halt so ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied aus einer Perspektive.
Zum Ende der heutigen Episode, lieber Christoph, stimme ich dir da absolut zu. Ich glaube, diese Gemeinsamkeiten und diese Unterschiede sind auch wichtig herauszuarbeiten, weil es lässt sich am Ende des Tages dann auch nicht immer 1:1 adaptieren, egal welchen Sport man da auch nimmt. Aber aus meiner Sicht, und wenn es da Leute da draußen gibt, die das wirklich super interessant finden und die auch eine Nähe zum Boxsport haben, als ich das jetzt habe. Ich habe mich ja ganz klar als nahe am Tennis, Handball, Fußball geoutet. Ne? Ich stand noch nie selber im Ring, ich war noch nie bei dem Boxkampf dabei. Ich glaube, den letzten Boxkampf, den ich gesehen habe, war Henry Maske 1999, weil den einfach alle geguckt haben. Ne? Mhm. Aber aus meiner Perspektive wirklich sehr spannend, da mal tiefer reinzuschauen und sich da mit Christoph auszutauschen, welche Nehmerqualitäten man da tatsächlich auch vom Boxsport in den Arbeitsalltag transferieren kann. Mhm. Mega gut.
Ja, kann dich beruhigen, also 99,9% aller Teilnehmenden, die ich habe, die haben mit Boxen nichts am Hut.
Das glaube ich sofort. Und deswegen ist es auch so spannend und deswegen gehört es auch dazu, sowas mal an die Zuhörerschaft weiterzugeben, dass es so etwas gibt. Und ich find's spannend, die Synergien, die es da gibt zwischen auch den einzelnen Sportarten, aber auch in den Business-Alltag und da die Verknüpfungen herzustellen. Es erweitert auf jeden Fall den Erfahrungsschatz. Und wenn da jemand Interesse hat, Christoph, natürlich verlinken wir dich mit deinem LinkedIn-Profil, aber auch natürlich mit deiner Website und deinem Angebot bei uns in den Shownotes. Wenn da jemand von mir einen Connect zum Christoph haben möchte, immer sehr gerne. Ansonsten, wie immer, geht einfach direkt auf den Christoph zu. der schlägt erstmal nicht zurück. Und wenn, dann nur im Boxring.
Genau.
Cool. Danke dir, Christoph, für deine Zeit heute, für die interessanten Einblicke. Und wir bleiben weiterhin im Austausch. Grüße gehen raus und auf bald. Danke da draußen fürs Zuhören. Tschüss zusammen.